Ich will was erzählen zu einem nicht so erfreulichen Thema, nämlich dem Kampf zwischen den USA und China um die Hegemonie in der Welt, die durchaus kriegsträchtig ist, wenn nicht weltkriegsträchtig. Wir alle hören ja seit längerem schon von einem neuen kalten Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und der Volksrepublik China. Und auch jetzt im laufenden Ukraine-Krieg ist immer häufiger zu hören, dass die eigentliche weltpolitische Auseinandersetzung noch ansteht, nämlich die zwischen den USA und der von Ihnen angeführten westlichen Welt und dem erneut zu einer Großmacht aufgestiegenen Reich der Mitte. Zur Begründung erheben die Politiker der USA heftige Anklagen gegen den chinesischen Staat. Demzufolge verstößt die Volksrepublik systematisch gegen den regelbasierten Handel und hat ihren Aufstieg in den letzten Jahren auf sehr unfaire Geschäftspraktiken gegründet. Mittels ihrer Hightech-Angebote soll sie angeblich fremde Industrien und Staaten ausspähen. Da kennen die USA ja sonst nichts. Die Volksrepublik soll protestierende Bürgerinnen in Hongkong niederprügeln lassen, gegenüber Taiwan eine Drohkulisse aufbauen, neokolonialistisch agieren gegenüber afrikanischen und asiatischen Staaten und überhaupt wolle sie eine neue autoritäre Weltordnung errichten. Der moralische Höhepunkt dieser Anklagen heißt, China wird des Genozids an einer ethnischen Minderheit, den Uigurinnen, bezichtigt. Autoritäres Regieren ist für die USA per se kein Grund für Feindseligkeit. Das Mutterland von Demokratie und Menschenrechten hat schon Herrscher von ganz anderem Kaliber zu Freunden erklärt, wie den Saudi-König Salman, den ägyptischen Putschgeneral Al-Sisi oder auch selbst an die Macht gebracht, wie seinerzeit mal den Schah im Iran oder Pinochet in Chile. Und auch bei Menschenrechtsverletzungen gegen Minderheiten, ja selbst bei Genoziden, jetzt nur mal angenommen, das sei in China so, wie es in den westlichen Medien unter Bezug auf hiesige Quellen gemeinhin dargestellt wird. Ich möchte da später noch mal drauf eingehen. Sind die US-Präsidenten nicht gerade zimperlich, wenn es ihnen geopolitisch in den Kram passt? So hat der türkische NATO-Partner Erdogan mit Panzern und Bomben gegen die Kurden freie Hand. Frage also: Womit hat sich China, an dem US-amerikanisches Kapital in den letzten Jahren enorm viel profitiert hat, eigentlich diese unerbittliche Feindschaft der USA verdient, die dann irgendwann sogar einen dritten Weltkrieg wert sein soll? Und die Antwort auf diese Frage lautet: China zieht diese Feindschaft auf sich, weil es sich so überaus erfolgreich in die US-amerikanische Weltgeschäftsordnung integriert hat. Das hört sich paradox an und das ist sehr erklärenswert. Dazu ein kurzer historischer Rückblick. Die Sozialistische Volksrepublik hat sich nach 1978, das war übrigens 2 Jahre nach Maos Tod, für westliches Kapital geöffnet und in der Folge sukzessive ihre vorherige Art der Planwirtschaft aufgegeben. Ausländische und zunehmend auch chinesische Firmen verdienen seitdem mit Waren aller Art, die chinesische Lohnarbeiter und Lohnarbeiterinnen fertigen, sehr viel Geld am Weltmarkt. Dass der Zufluss von Kapital aus den erfolgreichen kapitalistischen Ländern nicht zur üblichen Karriere eines Entwicklungslands geführt hat, die besteht ja normalerweise in Ausverkauf des nationalen Reichtums, zunehmende Verschuldung, IWF-Diktaten, Failing States. Dass das also in China nicht so gelaufen ist, das ist ein welthistorischer Ausnahmefall. Dessen Gründe liegen in der Größe des Landes und in der Öffnungsstrategie der Kommunistischen Partei Chinas. Diese Kommunistische Partei hat zunächst nur spezielle Teile ihres Landes für auswärtige Kapitalanlagen zur Verfügung gestellt. Für das anlagesuchende ausländische Kapital, das einerseits mit Sonderkonditionen gelockt wurde, billige chinesische Arbeitskräfte, schlechte Arbeitsbedingungen, wenig Unternehmenssteuern, gab es von chinesischer Seite her strikte Auflagen. Es musste sich chinesische Partner suchen, sogenannte Joint Ventures machen. Es musste Technologietransfer zulassen und lokale Zulieferer mit einbeziehen. Und mit diesen Vorschriften hat Chinas Führung für die Entwicklung eigener weltmarkttauglicher Unternehmen im Land gesorgt. Ein weiterer wichtiger Punkt, die chinesische Währung wurde an den Dollar gebunden, ausländisches Finanzkapital zunächst mal nicht zugelassen. Das ändert sich gerade. Dass die internationalen Kapitale und ihre Staaten im Falle Chinas solche Restriktionen hingenommen haben, lag an der Attraktivität, die die Aussicht auf diesen letzten großen weißen Fleck in der kapitalistischen Weltkarte für sie dargestellt hat. Ein Land dieser Größenordnung, das nicht nur über ein riesiges Angebot an Billigarbeiterinnen, sondern auch über 1,3 Milliarden potenzieller Konsumentinnen verfügte, das war schlicht so perspektivreich, dass keiner sich leisten wollte und konnte, bei diesem neuen Gold Rush nicht dabei zu sein. Gegen die populäre Behauptung von der Nützlichkeit zufließenden Auslandskapitals ist also festzuhalten. Es müssen schon eine ganze Reihe von Bedingungen zusammenkommen, damit dieses für ein zu spät in den Weltmarkt eintretendes Land, der Weltmarkt ist ja gewissermaßen fix und fertig und wird seit 150 Jahren von den etablierten kapitalistischen Nationen für sich benutzt und nicht nur den Kapitalgebern dient. Das ist natürlich eine total kurze, grobe Zusammenfassung. Wer das genauer nachlesen will, dem kann ich eben mein Buch empfehlen. China ist auf diese Art und Weise nach und nach und durchaus einige Friktionen inbegriffen, selbst zu einem relevanten Teil des Marktes geworden. Westliche Firmen finden heute dort einen wesentlichen Teil ihrer lohnenden Anlagemöglichkeiten. Wir kennen das alle gut, wenn uns die Umsatz- und Gewinnbilanzen von VW, Mercedes, BMW und so weiter vorgelesen werden. Und sie finden da einen sich immer noch stark erweiternden Markt für ihre Produkte. Und gleichzeitig machen es die aus China importierten billigen Konsumgüter möglich, die Lohnabhängigen hier in den westlichen Ländern mit sehr geringen Löhnen und Sozialtransferleistungen abzuhalten. Wir sollten uns schon klar machen, dass weder die deutschen Dahnlöhne noch das Überleben der Hartz-IV-Empfängerinnen möglich wäre ohne chinesische Klamotten, Schuhe, Spielzeug und dass die Extraprofite deutscher Pharmaunternehmen nicht unwesentlich auf den China produzierten Wirkstoffen beruhen. Daneben kaufen chinesische Firmen inzwischen auch Hightech-Produkte, für die es in den westlichen Ländern keine, jedenfalls so kostengünstigen Alternativen gibt. Mit diesem über jetzt schon einige Jahrzehnte anhaltenden Wachstum eines Standorts hat sich auch der chinesische Staat erhebliche Mittel verschafft. Steuern und ein stetiger Zufluss an harten Devisen durch Warenexport und Kapitalzufluss haben ihm eine beträchtliche Ausweitung seiner Haushaltspolitik erlaubt. Und damit eine beschleunigte Förderung von Wachstum, unter anderem in seinen bis noch nicht kapitalistisch entwickelten Provinzen, die ziemlich planmäßig in Wert gesetzt werden. Gleichzeitig verwendet China seinem Devisenschatz, der zeitweise auf über 3 Billionen US-Dollar angewachsen war, größter Schatz sozusagen in der Menschheitsgeschichte, verwendet es diese Mittel für ausgreifende Infrastrukturmaßnahmen, Projekt Neue Seidenstraße, um seinen Unternehmen den Zugriff auf Rohstoffe und Absatzmärkte zu sichern. In Asien, Europa, Afrika und Amerika. Und damit hat das Land auch seinen politischen Einfluss weltweit massiv gestärkt. Wenn man das zusammenfasst, lässt sich feststellen, die ehemalige sozialistische Volksrepublik hat also erreicht, was die Vereinigten Staaten oder überhaupt die westlichen Staaten den entkolonialisierten Ländern der Dritten Welt nach 1945 so generös versprochen haben. Entwickelt euch, hieß ja damals das Motto. Sich zu entwickeln, selbst reich und mächtig zu werden, auf Augenhöhe zu den etablierten Nutznießern dieser Welt aufzuschließen. Und eben das halten vor allem die USA nicht aus. Denn das hatten sie weder vorhergesehen noch gewollt, als sich Chinas Öffnungspolitik sich so freudig begrüßt haben. Das zeigt auf alle Fälle noch einmal, wie die damals kursierende Vorstellung von den Entwicklungsländern nicht gemeint war. Das einzige Land, das es geschafft hat, und jetzt sogar zum Mond fliegt, wird jedenfalls nicht gerade mit Beifall begrüßt. Und es gilt auch nicht als Modell für andere. Rückschluss, das macht unmissverständlich deutlich, welchen Anspruch die USA an, in Anführungsstrichen, ihre Welt haben. Sie verlangen, dass der Nutzen aus der Weltordnung zuerst und eindeutig ihnen ist. Ich habe jetzt auch den Begriff Weltordnung verwendet. Im Moment ist ja dauernd die Rede von der regelbasierten Weltordnung. Fragen wir uns mal, was ist das eigentlich, diese regelbasierte Weltordnung? Auch da noch mal einen kurzen Blick in die Vergangenheit. Nach 1945, nachdem Deutschland also mit zwei Versuchen gescheitert war, sich wesentliche Teile der Welt territorial unterzuordnen, hatten die siegreichen USA nach dem Zweiten Weltkrieg ein neues Prinzip eingeführt. Und das hieß globale Freiheit für Handel und Kapitalverkehr in einer Welt konkurrierender, souveräner Staaten. Eine Ordnung, deren Spielregel ihnen, also den USA, als modernster und als produktivster kapitalistischer Macht nach allen Gesetzen der Konkurrenz den ökonomischen Nutzen garantieren sollte. Das richtete sich, nachdem eben die Konkurrenten Deutschland und Japan mit ihren Eroberungsplänen fürs Erste erledigt waren, einerseits gegen den kolonialen Exklusivbesitz ihrer westlichen Verbündeten, Großbritannien und Frankreich. Und das richtete sich andererseits vor allem gegen den sozialistischen Staatenblock, der die westlichen Unternehmen einfach aussperrte und auf seine Art wirtschaftete. Gegen dessen Führungsmacht, oder SSR, haben die USA mit ihren Alliierten am Atlantik und Pazifik den Kalten Krieg auf die Tagesordnung gesetzt. Und dann auch mit einigen heißen Stellvertreterkriegen in Korea, Vietnam und so weiter geführt. Diese Auseinandersetzung haben die USA 1990 dank ihrer überlegenen Aufrüstung gewonnen. Ihre kapitalistische Ökonomie konnte die Kosten des Wett- bzw. Todrüstens besser verkraften als die sozialistische Planwirtschaft. Die Sowjetunion hat in der Folge abgedankt und die Freiheit des Geschäftemachens gilt seither wirklich global. Die USA sind seitdem die unbestrittene und alleinige Weltmacht. Allerdings gibt es innerhalb dieser schönen, jetzt aus Sicht der USA, post-sowjetischen Weltordnung inzwischen doch einige Problemfälle. Die deutsch-dominierte EU ist zu einem potenten Konkurrenten aufgestiegen und wird ja von den USA auch entsprechend durchaus angegangen mit Handelskriegen, vielleicht sogar auch härteren Sachen. Nord Stream 2 lässt grüßen. Russland hat sich im Innern rekonstituiert nach den Jahren des rapiden Zerfalls und bringt sich seit dem Syrienkrieg auch weltpolitisch wieder in Erscheinung. Vor allem aber macht China den USA den Nutzen aus ihrem Weltgeschäft mehr und mehr streitig und ist zudem politisch souverän genug, um sich nicht unterordnen zu müssen. So hat sich für die USA ein Widerspruch ganz besonderer Art herausgebildet. Sie brauchen China für das Wachstum ihrer Unternehmen und sie leiden gleichzeitig an dieser Abhängigkeit und den Konsequenzen, die das für ihren Standort hat. Sie brauchen Chinas Weltmarkterfolge und den chinesischen Staat, der mit den erwirtschafteten Devisen immerhin die amerikanischen Staatsschulden kauft, mit denen die USA die Kriege der letzten Jahre finanziert haben. Und sie finden genau das zugleich unerträglich. Sie profitieren sogar von den Aufbauleistungen, die China den ärmeren und vom Westen nach 1990 mit Desinteresse behandelten Ländern in Asien, in Afrika und in Südamerika zukommen lässt. Unter anderem in der Pandemie mit seinen Impfstoffen. Und gleichzeitig wollen sie genau das nicht haben, weil es ihre unangefochtene Stellung als Weltmacht untergräbt. Das ist also der Widerspruch, der sich ergeben hat, nachdem China sich erfolgreich in diese von den USA gestiftete globale Weltordnung integriert hat und da als kapitalistischer Staat erfolgreich ist. Die Konsequenz daraus? Die USA versuchen sich mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln aus dieser Zwickmühle zu befreien. Schon vor Trump gab es diverse Anläufe der US-Präsidenten mit diesem Ziel. Bei den Beitrittsverhandlungen Chinas zur WTO, das war also schon Anfang der 2000er Jahre, und danach mit einer Reihe von Dumpingklagen innerhalb der WTO. Dann, indem die USA im Zuge der Finanzkrise ein verstärktes Gewicht Chinas im IWF blockiert haben, mit der Konstruktion diverser Freihandelsabkommen, die sich ziemlich deutlich gegen China gerichtet haben, TPP und TTIP, Sie erinnern sich vielleicht, die ja dann von Trump aus anderen Erwägungen heraus gecancelt wurden. Dass einige außenpolitische US-Aktivitäten Staaten aufs Korn genommen und schwer geschädigt haben, die gute Handelsbeziehungen zu China unterhielten. Ich nenne mal den Iran, den Sudan und Libyen, ist sicher auch kein Zufall, sondern sagen wir mal zumindest ein gewollter Kollateralschaden. Donald Trump hat die Palette der US-Bemühungen dann stark erweitert. Massive Schutzzölle, ein Gesetz, das chinesische Firmenkäufe in den USA unter Aufsicht stellt, Nötigung amerikanischer Unternehmen, ihre Investitionen in die US-Heimat zurückzuverlagern, Neuauflage der COCOM-Liste, die im Kalten Krieg den Export militärisch nutzbarer Technologie verhindert hatte, und eine Strategie des Decoupling, also eine Möglichkeit, die ökonomischen Beziehungen zu entkoppeln, um notfalls alle ökonomischen Beziehungen zum chinesischen Feindstaat unterbrechen zu können. Und Donald Trump hat begonnen, den Technologiekonzern Huawei zu bekämpfen, das modernste chinesische Kapital, das ja gerade dabei war, viele westliche Staaten mit seiner 5G-Technik auszurüsten, die für viele künftige Schritte bei der Digitalisierung von Produktion, beim Transport, bei der Kommunikation und so weiter gebraucht wird und die als Schlüsselindustrie wie als Herrschaftsinstrument in der künftigen Konkurrenz der Unternehmen wie der Nationen eigentlich unverzichtbar ist. Joe Biden hat von Anfang an deutlich gemacht, dass er die China-Politik seines unmöglichen Vorgängers konsequent weiterverfolgt. Das Motto seiner China-Politik heißt extremer Wettbewerb und ist gleich mit einer Verordnung gestartet, der zufolge US-Regierungsbehörden nur im eigenen Land erstellte Waren und Dienstleistungen kaufen dürfen. Eine Größenordnung von 600 Milliarden Dollar. Der zulässige Anteil im Ausland hergestellter Bauteile wird gesenkt, Ausnahmegenehmigungen erschwert. Neue Sanktionen sollen die Entwicklung der chinesischen Halbleiterindustrie verhindern. Das ist in mehreren Wellen immer weiter verschärft worden. Dafür wird US-Firmen und solchen, die US-Technik verwenden, also überlegen Sie mal, für wen das alles zutrifft auf der Welt, jegliche Zusammenarbeit mit Chinas Chip- und Speicherherstellern untersagt und US-Amerikanerinnen sogar mit Entzug ihrer Staatsangehörigkeit gedroht, wenn sie in chinesische Dienste treten. Bemerkenswert an diesen Kämpfen der Weltmacht. Sie offenbaren, dass den USA ihr bisheriges Konkurrenzmittel etwas abhanden kommt. Bisher waren sie die Macht, die auf Freiheit im Welthandel und dem Abbau aller Zollschranken beharrt hat, weil sie die kapitalistisch produktivste Ökonomie waren oder sind und auf diese Art und Weise überall in der Welt Geschäft machen konnten oder finanzieren konnten, damit also sicher den meisten Profit erzielt haben. Bisher waren sie die Macht, die allen anderen Staaten modernste Technik verkaufen konnte. Und jetzt? Jetzt nötigen oder bestechen sie andere Nationen und auch eigene Unternehmen, nicht bei China zu kaufen. Da ist also ein ganz neuer Zustand eingetreten. Die Vereinigten Staaten sind dabei durchaus in der Lage, einiges für diese Politik in die Waagschale zu werfen. Die Drohung mit ökonomischen Nachteilen ist für jedes Land dieser Welt eine extrem heikle Frage angesichts dessen, was seine Kapitale und Banken in den USA erwirtschaften und angesichts dessen, was ein eventueller Ausschluss vom internationalen Finanzmarkt bedeuten kann, auch wenn man gar nicht unmittelbar mit oder in den USA handelt. Es ist also nicht wirkungslos, diese Drohung, aber gleichzeitig mit dieser Politik der Drohungen untergraben die amerikanischen Politiker selbst die Prinzipien der Weltordnung, die sie nach dem Zweiten Weltkrieg eingerichtet haben. Souveräne Staaten, die in freier, kapitalistischer Konkurrenz nach ihrem Vorteil streben. Für dieses Prinzip steht seit seinem Auftritt beim Weltwirtschaftsforum in Davos 2017 inzwischen der chinesische Präsident Xi Jinping ein. Und das ist ein deutlicher Ausdruck dessen, welche Nation im Augenblick den Nutzen aus der von den USA geschaffenen Weltordnung zieht. Insofern steht aus US-Sicht ein Übergang zu härteren Bandagen an. Das ist auch ein Eingeständnis, dass die Versuche ökonomischer Erpressung, dass das nicht so richtig wirkt. Ein Bestandteil US-amerikanischer Außenpolitik besteht zurzeit im Schmieden antichinesischer Bündnisse. Bei der Münchner Sicherheitskonferenz 2020 hat der damalige amerikanische Verteidigungsminister Mark Esper die Europäer zu einer klaren antichinesischen Allianz gedrängt. Der laufende Ukraine-Krieg sorgt auch in diesem Fall für Fortschritte. Im Sommer 2022 wurde China beim NATO-Gipfel zum strategischen Gegner ernannt. Mit dem Militärbündnis Quad haben die USA eine Allianz der Staaten Australien, Japan und Indien ins Leben gerufen. Und gleichzeitig wird Russland, mit dem China in den letzten Jahren eine militärische Kooperation eingegangen war, durch die US-Strategie eines unerbittlichen Stellvertreterkriegs in der Ukraine massiv geschwächt. Dazu kommt noch was anderes. Die Unterstützung separatistischer Bewegungen ist schon immer ein probates Mittel gegen lästige konkurrierende Staaten gewesen. Allgemein gesprochen handelt es sich bei separatistischen Bewegungen um die politische Deutung unbefriedigender Lebensverhältnisse als Resultat einer falschen, weil nicht dem eigenen Volk der jeweiligen Ethnie entsprechenden Herrschaft. Eine Deutung also, in der vor allem die soziale Frage ethnisiert wird, in einigen Fragen auch religiös überhöht wird. Diese Art von Kritik ist in der modernen Welt der Nationalstaaten, in der es ja fast überall nationale oder ethnische Minderheiten gibt, weit verbreitet. Sie stellt gewissermaßen eine Variante, eine Form von staatlichem Idealismus dar, weil darauf gesetzt wird, dass eine eigene, souveräne Herrschaft gleichzusetzen sei mit einer Verbesserung der Lebensverhältnisse. Das hat sich jetzt zwar in unzähligen Fällen als Illusion herausgestellt. Genannt seien nur die afrikanischen Staaten nach ihrer Entkolonialisierung oder die ehemaligen Sowjetrepubliken. Das ändert allerdings überhaupt nichts daran, dass die angesichts von Kapitalismus und Staatenkonkurrenz geradezu notwendig aufkommende Unzufriedenheit der Leute mit ihren Lebensverhältnissen immer wieder diese Form annimmt. Und genau daran setzen staatliche Konkurrenten, staatliche Rivalen jetzt berechnend an. Auch das ist nichts Neues. Man denke nur an den von der EU und gerade Deutschland geförderten Zerfallsprozess in Jugoslawien. Mit so einer Politik der Unterstützung von separatistischen Bewegungen kann man ja den staatlichen Gegner an einem sehr empfindlichen Punkt treffen, nämlich der staatlichen Hoheit. Und man verwickelt ihn damit in unproduktive Auseinandersetzungen bis hin zu Bürgerkriegen. In Chinas westlicher Provinz Xinjiang unterstützen die USA zurzeit den islamistischen Teil der muslimischen Uiguren. Hier tritt der Separatismus in dschihadistischer Form auf. Ich erinnere da mal kurz an einige Ereignisse. Jörg Ronauer hat das sehr genau zusammengetragen. Im Juli 2009 gab es ein Pogrom in Urumqi gegen Han-Chinesinnen mit 134 Toten, viele von ihnen brutal erschlagen. 2013 ein Selbstmordattentat auf dem Tiananmen-Platz in Beijing, ausgeübt mit einem SUV, 3 Tote. 2014 ein regelrechtes Massaker am Bahnhof von Kunming, bei dem 8 Attentäter 31 Passantinnen umgebracht haben mit Messern. Ein Überfall auf ein Regierungs- und Polizeigebäude in Kaschgar, bei dem 37 Zivilistinnen gestorben sind. Dann ein Überfall auf eine Kohlemine in Aksu mit 50 toten han-chinesischen Arbeitern. Diese ganzen dschihadistischen Anschläge sind also gelaufen in China. Und dann haben am 6.11.2020 die USA ETIM, das ist die Organisation der uigurischen Dschihadisten, aus ihrer Terrorliste entfernt. Auf die hatten sie 2001 im Rahmen ihres Kriegs gegen den Terrorismus gesetzt. Schluss daraus, gegen die Volksrepublik gerichteter Dschihadismus ist nach der Auffassung Washingtons seitdem wieder legal. Das war ein Zitat von Jörg Ronauer aus seinem Buch Der Aufmarsch 2022. Die Führung der Volksrepublik nimmt diese Kampfansagen der USA zur Kenntnis und sie hält mit ihren Mitteln dagegen. Sie setzt dabei auf das Gesetz der Konkurrenz und versucht, größere Wachstumspotenzen zu mobilisieren. Insofern könnte man sagen, sind tatsächlich Frieden und Entwicklung, so nennt die chinesische Regierung ihre Ziele in ihren Weißbüchern zur Sicherheitspolitik, für sie die Erfolgsmittel auf dem Weg zur erneuten Weltmachtstellung. Solange das so weitergeht, solange sie ihr Wachstum gewissermaßen ungestört unter Friedensbedingungen fortsetzen kann, geht sie davon aus, dass es wie eine Art Naturereignis laufen wird, dass die chinesische Wirtschaft immer mehr wächst und der chinesische Staat immer mächtiger wird. Und das sollen die USA genauso wie eine Art Naturereignis hinnehmen. Zu diesem Programm gehört selbstverständlich auch eine nachholende Aufrüstung. Vor allem will die chinesische Führung Sicherheit für ihre Import- und ihre Exportrouten als ihr entscheidendes ökonomisches Mittel. Die will sie sich nicht durch eventuelle Boykottmaßnahmen der USA stören lassen, wie sie aus vielen Fällen der jüngeren Geschichte bekannt sind und wie Chinas Strategen sie angesichts der zunehmenden Konkurrenz der beiden Mächte vorhersehen. Der Ausbau kontinentaler Verbindungswege im Zuge der neuen Seidenstraße ist ein Teil des chinesischen Umgangs mit diesem Problem. Insofern, als da ja die Transportrouten zum einen Teil, das ist der kontinentale Teil der Seidenstraße, von den Schifffahrtsrouten auf Eisenbahnstrecken, ganze 6 werden da parallel gebaut durch den eurasischen Kontinent, verlagert werden sollen und damit unangreifbar gemacht werden sollen. Der andere, der liegt in der Aufrüstung der chinesischen Marine und dem Versuch mit einer vorgelagerten Stützpunktpolitik zumindest einige Verteidigungslinien in relativer Nähe zur chinesischen Ostküste zu ziehen. Das ist ja auch die am meisten industrialisierte und ökonomisch deshalb wichtigste Region Chinas. Das wird auch gemacht gegen die US-Stützpunkte in Japan, wo noch 54.000 US-Soldaten stationiert sind, mehr als in jedem anderen Land, mehr als die Hälfte davon in Okinawa auf halber Strecke zu Taiwan. Weitere Stützpunkte haben die USA auf den Philippinen und auf Guam. Dieses Territorium hat sich die USA seit dem Zweiten Weltkrieg als Außengebiet für ihre Truppen untergeordnet. Diese Verteidigungslinien, die die Chinesen bauen auf der einen Seite und die Stützpunkte der USA auf der anderen Seite, bilden den Kern des vor etwa 10 Jahren neu eröffneten sogenannten Inselstreits, bei dem China einige völkerrechtlich umstrittene Inseln in Besitz genommen und militärisch zu so einer Art unsinkbaren Flugzeugträgern ausgerüstet hat. Die Volksrepublik war und ist nicht gewillt, im Konflikt um diese Inseln einzulenken. Und das auch nicht um den Preis der angedrohten Verschlechterung der Beziehungen und sogar einer eventuellen militärischen Konfrontation mit der Weltmacht USA, die in diesem Fall sehr prinzipiell agiert und das Recht der Freiheit der Meere für sich geltend macht. Die chinesische Führung ihrerseits hat zwar gewisse diplomatische Angebote gemacht, indem sie den militärischen Charakter ihres Inselausbaus verharmlost hat, kleingeredet hat und umweltpolitische Zielsetzungen betont, um die Situation von sich aus nicht zu verschärfen. In der Sache aber ist sie hart geblieben. China lässt sich keine Eindämmung von Ansprüchen bezüglich dieser Inseln bieten, nicht von seinen Nachbarn und auch nicht von der existierenden Weltmacht USA. Man sieht daran, auch die Volksrepublik agiert in diesem Streitfall sehr prinzipiell. Sie exerziert daran exemplarisch ihr ungehindertes Recht auf einen weiteren weltpolitischen Aufstieg und dessen militärische Absicherung. Und sie will dieses Vorgehen international anerkannt bekommen. Und das gilt umso mehr für den Fall Taiwan, das die Volksrepublik als abtrünnige Provinz betrachtet. Das ist übrigens ein Standpunkt, der ihr im Ein-China-Prinzip durch die USA vertraglich auch anerkannt wurde. Allerdings war das in Zeiten, in denen Washington China noch aus dem sozialistischen Block loseisen wollte. Heute ist das diplomatische Spiel mit einem souveränen Taiwan und dessen militärischer Aufrüstung als unsinkbarem Flugträger vor Chinas Küste für die US-Strategen viel zu verlockend, um sich um die völkerrechtlichen Zusagen von gestern zu kümmern. Und so wird die Welt um einen weiteren Brennpunkt bereichert. Zu diesem Fall Taiwan, wer sich dafür näher interessiert, kann ich sagen, dass ich im Overton-Magazin und auch bei Telepolis dazu ziemlich ausführliche Artikel geschrieben habe und es sich da sicher lohnt, die mal aufzurufen. Wenn man das alles vor Augen hat, kann man eigentlich nur ein Fazit dieser Überlegungen ziehen. Und das heißt, die Perspektive heißt Krieg. Es ist nämlich wirklich gegen alles Geschwätz von einem globalisierten Welthandel zum Nutzen aller, wird an der Auseinandersetzung zwischen den USA und China ein weiteres Mal deutlich, dass die Konkurrenz um den Nutzen aus dem kapitalistischen Welthandel ihrer Natur nach ausschließend ist und dass sie deshalb in letzter Instanz feindlich und kriegsträchtig ist. Dieser neue, kalte und vielleicht demnächst auch heiße Krieg ist für die USA als Weltmacht, die ihre einzigartige Stellung durch den Aufstieg Chinas essentiell bedroht sieht, die unvermeidliche Konsequenz über alle Parteigrenzen hinweg. Und man sieht es ja vielleicht auch darin, dass der einzige Einwand, relativierende, bremsende Einwand gegen den gerade laufenden Ukraine-Krieg ja heißt, nicht verzetteln, jetzt nicht die Kräfte gegen Russland schon frühzeitig verbrauchen. Die werden an ganz anderer Stelle benötigt für die Auseinandersetzung mit China. Also zu den Uiguren. Erstens, man hat es zu tun mit einer Provinz, die im Prinzip gegenüber jedenfalls den weiterentwickelten Teilen Chinas rückständig war. Es ist festzuhalten, dass der Umschwung Chinas zu einer kapitalistischen Öffnungspolitik 1978 diese rückständigen Provinzen, zu denen ja übrigens auch Tibet gehört und die innere Mongolei, dass die diese rückständigen Provinzen, die ja alle an der Westseite Chinas liegen, hart getroffen haben, weil China, um das ausländische Kapital anzulocken, zunächst mal sehr viel in die Entwicklung der Infrastruktur an seiner Ostküste an materiellen Ressourcen gesteckt hat. Das westliche Kapital kommt ja auch nicht einfach so, sondern verlangt, dass es alles Mögliche, was für es nötig ist, vorfindet. Transportwege, Häfen, Telekommunikation und so weiter. In China bezeichnet es sich ja als Entwicklungsland. Damals war es mit Sicherheit eins. Und es musste, damit eben das zu einer erfolgreichen Politik geworden ist, da sehr viel materielle Mittel reinstecken und hat in dieser Zeit, ich würde sagen, mindestens für 1,5 bis 2 Jahrzehnte seine westlichen Provinzen extrem von der vorher üblichen Entwicklungspolitik eigentlich abgekoppelt. Also in dem Sinn sehr viel für die Unzufriedenheit der dort lebenden Menschen verursacht. Seitdem China diese Ostküstenentwicklung zu einem ziemlichen Erfolg gemacht hat, achtet es strikt darauf, dass jetzt auch wieder mit staatlichen Mitteln die westlichen Provinzen entwickelt werden. Also auch da gibt es nach dem Muster der damaligen Sonderwirtschaftszonen an der Ostküste heute wieder entsprechende Sonderangebote für Unternehmen, die da hingehen, die wesentlich weniger Steuern zahlen müssen. Es gibt Angebote auch für Han-Chinesen, sich dort anzusiedeln und Landwirtschaft zu betreiben. Es wurde sehr viel getan für die Entwicklung der Infrastruktur. Ich bin da selber schon mit wirklich ganz funkelnagelneuen und tollen Eisenbahnen gefahren, die man mitten durch die Wüste gelegt hat unter schwierigsten Bedingungen. Auch die Erschließung dieser Wüstengegenden in Xinjiang als für Solar- und Windenergieprojekte und so weiter, all das hat stattgefunden. Innerhalb der Minderheitenpolitiken dieser Welt ist die chinesische Minderheitenpolitik mit Sicherheit eine der freundlichsten. Das galt übrigens schon immer. Seit Maos Zeiten waren die nationalen Minderheiten mit vielen Vorteilen bedacht. Sprache auf alle Fälle geschützt. Wenn man in der Provinz unterwegs ist, sieht man eigentlich, dass die Schulen da dreisprachig sogar funktionieren und ganz viele Bücher auch dreisprachig in den Buchhandlungen rumliegen. Ich weiß, dass die nationalen Minderheiten Anspruch auf eine besondere Schulförderung der Kinder haben und es auch Universitäten für die Minderheiten in ihren Sprachen gibt. seit es die Ein-Kind-Politik gab, wurden die nationalen Minderheiten davon ausgenommen. Also man kann an solchen Sachen eigentlich klar erkennen, dass die zentralchinesische Behandlung dieser Minderheiten nicht darauf zielt, die zu eliminieren und damit die Spannungen, die man zwischen der Zentrale in Beijing und den Provinzen sieht, damit aufzulösen, dass es die nicht mehr gibt. Also das ist nicht das Programm des chinesischen Staats. Umgekehrt, die Unterwerfung ganz Chinas unter den kapitalistischen Maßstab hat, wie gesagt, zu erheblichen Verschlechterungen der Lebensverhältnisse für die Leute in diesen Provinzen gesorgt. Und dass jetzt eine Interpretation dieser Verschlechterung stattfindet als, wir werden hier als Minderheiten schlechter behandelt. Nicht, wie es richtig wäre, das ist eben die Folge, wenn man ein Land vom Sozialismus auf den Kapitalismus umstellt. Sondern das ist die Folge davon, dass die Han-Chinesen uns als Uiguren schlecht behandeln. Und das ist eine ganz andere Art von Interpretation. Das ist aber die Interpretation dieser uigurischen Minderheit. Und wenn jetzt diese eigentlich falsche Interpretation vom Ausland berechnend angestachelt wird und ausgerechnet die USA sich auch mal wieder nicht entblöden, zum wiederholten Mal jetzt Bewegungen, die wirklich reaktionär, sogar dschihadistisch losgehen gegen den chinesischen Staat, zu unterstützen. Dass die das schon mehrals gemacht haben, das wissen wir ja, Osama bin Laden und so weiter. Ne? Das sind ja dann die Problemfälle, die sie nachher, wenn es ihnen nicht mehr in Kram passt, dann selbst beseitigen müssen. Und jetzt an dieser Stelle haben sie überhaupt kein Problem, diese wirklich ultra-reaktionäre und religiös-dschihadistische Bewegung ihrem neuen Rivalen China auf den Hals zu hetzen. Der Umgang Chinas damit ist, einerseits haben die sehr lange drauf gesetzt zu sagen, wenn wir diese Provinzen jetzt entwickeln mit unserem neuen Go-West-Entwicklungsprogramm, dann werden die sich da schon einkriegen. Dann wird der materiellen Unzufriedenheit der Boden entzogen und dann wird das auch aufhören. Und nach den ganzen Attentaten hat sich die chinesische Linie in dieser Frage verändert. Da haben die gesagt, nein, so geht das nicht, so werden wir dieser Frage nicht Herr. Und da muss tatsächlich sowas wie eine Umerziehung stattfinden. Diese muslimischen jungen Männer, denken Sie auch mal drüber nach, wie bedenkenlos die bei uns zu Problemfällen erklärt werden. Ne? Diese muslimischen jungen Männer müssen wir jetzt mal mit so einer Art, so nennt es jedenfalls die chinesische Regierung, berufsvorbereitender Umerziehung auf Linie bringen. Und natürlich, sowas ist kein lustiges Programm. Wie soll das auch sein, wenn ein Staat beschließt, dass er eine im Grunde genommen zu Selbstmordattentaten aufgelegte Minderheit im Land hat und die jetzt wieder zu Loyalität bringen will? Das kann kein lustiges Programm sein. Aber es ist auch mit Sicherheit nicht das, was die USA draus machen. Die Behauptung, da findet vor unseren Augen sowas wie ein neuer Holocaust statt. Davon kann überhaupt nicht die Rede sein. Das ist der Versuch mit einer Art von, wir bringen euch die han-chinesische Sprache bei, wir bringen euch Berufe bei, wir zwingen euch ein, zwei Jahre in unsere Lager und hoffen, dass ihr damit zur Vernunft kommt. Das ist im Prinzip die miese Behandlung, die den uigurischen jungen Männern im Moment widerfährt. Wir können es mal kurz mit dem Krieg gegen den Terrorismus vergleichen. Das ist alles schrecklich. Aber das muss man ja mal klipp und klar festhalten. Solange es Staaten gibt, die Leute mit ihren Lebensverhältnissen als Material ihres Wachstums betrachten und als Material ihrer Staatenkonkurrenz, ihres Wiederaufstiegsprogramms im Falle China oder ihres Verteidigungsprogramms ihrer Weltmachtstellung im Falle der USA, solange wird es immer einen Sumpf dafür geben, dass Leute ihre Unzufriedenheit, ihre schrecklichen, beschissenen Lebensverhältnisse in dieser Art feindselig interpretieren. So viel zu den Uiguren. Rolle Chinas beim Ukraine-Krieg. Die registrieren natürlich erstens genau, was da stattfindet. Die wissen auch, dass damit ihr russischer Bündnispartner geschwächt werden soll. Die haben nicht die andere mögliche Linie eingeschlagen, sich klipp und klar an Russlands Seite zu stellen, sondern haben ja auch Gründe dafür zu sagen, wir finden das nicht gut, dass ein souveräner Staat wie die Ukraine angegriffen wird. Das wollen sie nämlich selbst ja auch nicht haben, gerade bei solchen Sachen wie Oberhoheit über Hongkong und Taiwan. Also wollen sie auf gar keinen Fall Russland in seinem Angriff verteidigen. Aber sie merken natürlich sofort, dass das durchaus ein Krieg ist, der sich auch schon gegen sie richtet. Der brasilianische Präsident Lula hat ja den Vorschlag gemacht, dass China in diesem Konflikt vermitteln soll. Im Grunde genommen muss man ja feststellen, was in diesem Krieg passiert, hängt an den USA und sonst an niemand. Russland und die Ukraine waren ja bereits Ende März 2022 schon fast an einer Friedenslösung dran. Kein NATO-Eintritt der Ukraine, dafür Rückzug der Russen hinter die Grenzen des Donbass. Das hat im Westen nicht genügt. Da hat Boris Johnson gesagt, so eine Lösung wollen wir nicht und in der Ukraine soll weitergekämpft werden. Das kostet seitdem wie viel Leuten das Leben? Eigentlich ist festzustellen, dass die USA sehr wohl die Oberhoheit über diesen Krieg haben und inwieweit China da als Vermittler oder sowas aufmarschieren kann, das halte ich für äußerst fraglich. Deutsche Rolle im US-chinesischen Konflikt ist sehr ambivalent. Einerseits hat auch Deutschland das Problem mit einer neuen Großmacht oder gar Weltmacht China, dass einem da ein Staat gegenübersteht, mit dem man ökonomisch handeln will, an dem man viel Gewinn machen will, den man dann aber politisch nicht bändigen kann. Das ist auch für Deutschland durchaus ein Problem. Und das zeigt sich eigentlich immer, wenn deutsche Politiker Staatsbesuche in China machen und versuchen, dieser neuen Großmacht irgendwelche Einwände gegen ihre Art des Regierens, ihre Autokratie oder ihre Menschenrechtsverletzungen, ihren Umgang mit nationalen Minderheiten oder Hongkong vorzuhalten. Ich möchte Sie da mal auffordern, das wirklich in seiner diplomatischen Vermurkstheit zu erkennen, was diese Art von Diplomatie ist. Die hat ja null damit zu tun, dass sich jetzt plötzlich von der deutschen Führung darum gekümmert würde, dass es irgendwo Leuten auf der Welt schlecht geht. Wenn das das Motiv der deutschen Regierung wäre, dann hätte sie an 1000 Stellen dieser Welt unglaublich viel Gelegenheit, was in Ordnung zu bringen. Also dieses Motiv, irgendwie Humanismus, ausgerechnet dann, wenn man auf Regierungsbesuch in Beijing ist, kann man ausschalten. Also es handelt sich bei der sogenannten Menschenrechtsdiplomatie eigentlich um Versuche der chinesischen Regierung jetzt auf politischer Ebene. Man will ökonomisch durchaus natürlich profitieren, aber auf politischer Ebene zu sagen, wir haben Einwände gegen euch und eure Art des Regierens. Und daran müsst ihr euch jetzt mal ein bisschen abarbeiten. Das ist der Versuch dieser Art von Diplomatie. Und jetzt kommt eben für die Deutschen, die vielleicht mit diesem Widerspruch, ja, das ist uns unangenehm, dass dieses China sich so zu einer Großmacht entwickelt, aber irgendwie müssen wir damit halt umgehen. Bleibt uns ja im Grunde genommen eigentlich nur die Logik des Zeitenwendebeschlusses. Wir müssen uns halt selber weiterentwickeln, wir müssen selber eine größere Macht werden auf der Welt. Das ist die Logik. Jetzt wird Ihnen aber von der US-amerikanischen Seite eigentlich was ganz anderes aufgemacht. Und das heißt, ihr müsst unsere feindselige Linie gegen China teilen. Und diese Linie hat die deutsche politische Elite so nicht. Was sich da durchsetzen wird, ist tatsächlich eine offene Frage. Lebensstandard. Das wollte ich nicht gesagt haben, dass der Lebensstandard der Chinesinnen nicht angestiegen ist in den letzten Jahren. Im Großen und Ganzen natürlich enorm. Aber ich wollte daran erinnern, dass diese Westprovinzen zeitversetzt das zu spüren gekriegt haben. Also die Zentralregierung in Beijing weist Mittel zu an die Provinzen, die einen unterschiedlichen Entwicklungsstand haben. Und nach 78 war das tatsächlich erstmal so, dass diese Westprovinzen weniger an Mitteln bekommen haben, als das vorher üblich war. Und dass der Aufbau von Bildungs- und Gesundheitswesen, von Straßenbau gehakt hat. Das war nicht einfach eine kontinuierliche Entwicklung. Die hat dann erst wieder eingesetzt, als die Sonderwirtschaftszonen an der Ostküste erfolgreich waren. und übrigens auch die Zentrale in Beijing sich überhaupt wieder die Steuerhoheit über alle ihre Provinzen verschafft hat, die in dem Prozess, wir machen jetzt sowas wie Kapitalismus, lassen wir jedenfalls peu à peu, Schritt für Schritt in unsere Provinzen Einzug halten. Da war ja auch der jeweilige Provinzegoismus der Provinzen untereinander ganz schön angestachelt worden. Und eine Zeit lang, vor 1989, hat es ein Auseinanderdriften der chinesischen Provinzen gegeben, weil die reicheren Provinzen an der Ostküste überhaupt nicht mehr eingesehen haben, warum sie Mittel abgeben sollten zur Weiterentwicklung der ärmeren Provinzen und auch ihre Steuern nicht mehr in die Zentrale überwiesen haben, sondern einfach für sich selbst behalten haben. Die wurden erst von der Zentralgewalt in Peking zurückerkämpft. Und erst danach kam dann wieder ein Mittelfluss in diese westlichen Provinzen zustande und dann auch eine subventionierte Entwicklungspolitik, die dann dazu geführt hat, dass heute da auch große kapitalistische Zentren entstanden sind. Und das hat eine Zeit gedauert, Zeitversetztheit. Ansonsten ist zum Lebensstandard in China zu sagen, wenn des chinesischen Kapitalismus auf der Billiglohnstrategie am Anfang beruht hat, dann ist ja klar, da sind wirklich Millionen Leute vom Land gekommen, sind in Sonderwirtschaftszonen gegangen, wurden da unter wirklich absolut miesen Bedingungen als Billiglohnarbeiter eingesetzt. Und der Vorwurf geht natürlich einerseits an den Staat, der einfach mit der zur Verfügungstellung seines Volks diese Aufstiegsstrategie verfolgt hat. Der geht aber genauso an die westlichen Unternehmen, die diese Bedingungen natürlich mit Kusshand wahrgenommen haben und nichts schöner fanden als die Ausbeutung von Leuten, für die sie noch nicht mal so viel an Arbeitsschutzbedingungen und so weiter akzeptieren mussten wie hier. Und die dann übrigens mit Verweis auf die chinesischen Billiglohnverhältnisse sich sofort dran gemacht haben, die Verhältnisse hier wieder aufzuweichen. Arbeitsbedingungen, Arbeitszeit, Löhne, das kriegen doch die Leute von hier die ganze Zeit zu hören. Wenn ihr euch nicht fügt, wenn ihr nicht billiger werdet, ja, dann gehen wir nach China. Der chinesische Staat hat das als seine Wachstumsstrategie angesehen und hat das auf dem Rücken seines Volks genauso durchgezogen. Aber das westliche Kapital hat sich das echt nicht zweimal sagen lassen. Ergebnis dieser Sache ist die Entstehung einer chinesischen Mittelschicht von mehreren hundert Millionen Menschen und ein natürlich immer noch unentwickeltes chinesisches Land. Also die chinesische Landbevölkerung war zu Beginn dieser kapitalistischen Entwicklung ja die absolut dominante Lebensform. Immer noch die weitaus größte Menge der Bevölkerung waren Bauern. Das ist jetzt überhaupt nicht mehr der Fall. China ist massiv verstädtert. Die Leute sind vom Land weggegangen. Die werden für die inzwischen mögliche mechanisierte Landwirtschaft und die Ernährung Chinas auch gar nicht mehr gebraucht. Sind jetzt integriert in das große Heer der chinesischen Lohnarbeiterinnen. Und als solche kommt es dann ganz drauf an, wie viel, zu welchen Bedingungen sie arbeiten müssen, wie viel Lohn sie verdienen und so weiter und so fort. Inzwischen werden die Wanderarbeiter in Chinas Städten auch deutlich besser behandelt als früher. Sie sind in die Sozialversicherungen, die inzwischen in China geschaffen worden sind, integriert worden. Sie haben ein Recht auf Arbeitsverträge, das der chinesische Staat übrigens gegen das Votum der westlichen Unternehmen durchgesetzt hat. 2008, da haben insbesondere die US-amerikanischen Unternehmen, also unsere Menschenrechtler, darauf hingewiesen, dass wenn die Bedingungen für sie so verschlechtert werden, dass sie dann nach Vietnam oder Kambodscha oder Thailand weiterwandern. Insgesamt ist festzuhalten, die Entwicklung der Lebensverhältnisse in China ist wirklich massiv besser geworden. Dass dem Kapitalismus zuzuschreiben ist oder ob das unter sozialistischen Verhältnissen nicht auch so hätte laufen können, da will ich jetzt hier gar keine Debatte drüber anfangen. Was ist mit der Meinungsfreiheit in China? Ganz viel in dieser Frage ist ein westliches Vorurteil. Die Vorstellung, dass in China Privatmenschen ihre Meinung nicht frei äußern, ist absolut unangebracht. Das sind die Nachwirkungen von unserer regelrecht feindbildmäßigen Berichterstattung, dass sich immer vorgestellt wird, in China gibt es unglaubliche Unterdrückung und hinter jedem steht einer und keinem kann man trauen. Das ist absolut nicht das, was ich bisher erlebt habe. Natürlich gibt es Tabuthemen. Das eine ist Maos großer Sprung nach vorn und dass das eine große Hungersnot ausgelöst hat. Das darf man nicht sagen. Und das zweite Tabuthema sind die Ereignisse am Tiananmen von 1989. Das ist eben auch ein No-Go. Also es gibt Zensur. Andererseits früher in Deutschland Aufarbeitung des Faschismus oder auch heute in Sachen Ukraine. Da darf auch Diverses nicht gesagt werden. Und auf der Ebene gibt es einiges in China. Und entsprechend gibt es auch Zensurakte der chinesischen Regierung. Aber es wird ziemlich offen diskutiert über Varianten einer chinesischen Ukraine-Politik. Leute denken ja, bei uns herrscht Meinungs- und Pressefreiheit. Und in China ist diese ganze Sphäre staatlich zensiert und haben überhaupt keine Ahnung davon, wie viele Zeitungen in China erscheinen und wie groß da die Bandbreite an Meinungen ist, die da drin vertreten wird. Da hat noch nie jemand reingeguckt. Aber er ist ganz sicher, dass er dieses Urteil über den Vergleich von hier und da sagen kann. China macht eine nachholende Aufrüstung, meilenweit davon entfernt, die Kapazitäten, die Quantität, aber auch die Qualität der US-Rüstung jemals zu erreichen. Deswegen haben sie sich entschieden und stecken ihre Militärkosten ganz passend zu ihrem ökonomischen Programm, vor allem in die Marine. Wegen Sicherung der Transportrouten als dem entscheidenden Mittel für Chinas Ökonomie. Ist das defensiv oder imperialistisch? Ich denke, diese Kategorien sind eigentlich völlig untauglich, um über solche Fragen zu urteilen. Das US-Programm im Moment mit all den riesigen Rüstungsausgaben, mit den Kriegen, die die USA führen, auch zum Beispiel der Stellvertreterkrieg gegen Russland, aber auch der kommende Krieg gegen China, ist ein defensiver Krieg, könnte ich sagen. Die USA verteidigen da ihre Weltmachtstellung. Also da kommt es doch immer darauf an, was hat man denn eigentlich zu verteidigen? Und da ist es ja auch logisch, wenn die größte Macht der Welt auf der ganzen Welt was zu verteidigen hat. Und umgekehrt, China ist jetzt der Newcomer in der Staatenkonkurrenz. Ja, das ist ein Angriff. Und wenn China sagt, ja, wir bevorzugen eine multipolare Weltordnung, ja, das ist ein Angriff auf die Dominanz der USA, auf die unipolare Weltordnung. Selbstverständlich. Man kommt mit diesen Kategorien Verteidigung und Angriff, defensiv, aggressiv, in diesen Fragen überhaupt nicht weiter. Und imperialistisch. Imperialismus wird ja jetzt als Vorwurf von unserem Kanzler gegenüber Russland ins Feld geführt. Ah, die sind jetzt imperialistisch, die Russen. Wenn es so verwandt wird, ist das eigentlich nur ein moralisches Schimpfwort und ist analytisch wertlos. Richtig finde ich zu sagen, und so würde ich auch China kennzeichnen, ein Land, das über eine kapitalistische Ökonomie verfügt, das an anderen Ländern verdienen will. Wir können ja 10-mal sagen, die Chinesen, das ist Win-Win, was wir machen. Ihr verdient, wir verdienen, alle machen Profit, wunderbar. Die Wahrheit ist das nicht. Denn natürlich ist der internationale Handel in letzter Instanz der Versuch jeder Nation, sich an den anderen zu bereichern. Und weil das, also das Ausschließende des kapitalistischen Wirtschaftens gegeneinander ist, deswegen gibt es ja diese Ergänzung des so friedlichen Handels um die Geostrategie, um den Versuch, eine Erpressungsmacht in der Gewaltebene aufmachen zu können gegenüber jedem anderen Staat, andere Staaten in seine Einflussgebiete reinzuholen, Boykottmaßnahmen durchziehen zu können und sowas alles. In letzter Instanz kriegerisch gegeneinander aufzutreten. Also wenn man Imperialismus so versteht, als ein Staat auf der Welt, der eine kapitalistische Ökonomie betreibt und die auch erfolgreich betreibt, der kann gar nicht anders, als das gewaltmäßig abzusichern. Der kann gar nicht anders, als imperialistisch aufzutreten. Scheißegal, wie anti-imperialistisch er früher mal gewesen ist. China war der führende Antiimperialist. Aber heute müssen sie ihre erfolgreiche kapitalistische Ökonomie entsprechend verteidigen. Haben wir schon wieder einen, der verteidigt. Und sind also heute auch in dem Sinn natürlich imperialistisch. Das wollen viele Leute nicht so hören, die immer noch aufsetzen, China nennt sich ja immerhin noch sozialistisch, dass sie sagen, nein, die unterscheiden sich doch ganz wesentlich von diesen aggressiven USA, würde ich ja auch sagen. Aber das liegt nicht daran, was für ein Staatsprogramm sie fahren, sondern in welcher Etappe ihrer Entwicklung sie sich befinden. Und da ist eben festzuhalten, für sie ist im Moment tatsächlich Frieden und Entwicklung der Grund dafür, dass sie erfolgreich sich weiterentwickeln können. Für China ist Krieg überhaupt gar kein Mittel im Moment. Wenn sie ihre Ökonomie, diese Wachstumsbombe, diese Riesengeschäftsmaschinerie weiterentwickeln, in dem Tempo, was sie vorgelegt haben, wenn ihnen das nicht verwehrt wird, gewaltsam, dann ist ihr Aufstieg zur Weltmacht unaufhaltsam. So denken die, und das ist auch wahrscheinlich die Wahrheit. Und so denken die USA ja auch und sagen, genau das ist der Grund für uns, dass wir das stoppen müssen.